Hallo zusammen, wir sind da für die 5. Episode vom Podcast «Pass ist nichts». Das mal sage ich meinen kongenialen Partner nicht an. Ich wüsste, wer es ist. Ich lasse mal den Namen weg. Das ist mal eine Ausnahme zu sonst. Wir bahnen uns wieder den Weg durch die Welt vom Fußball oder umgekehrt. Ja, Fußballwelt, wie auch immer. Es ist sehr wenig passiert, das muss ich erwähnen. Und wir lassen jetzt uns den Rest von der Titelmelodie an und danach geht es ans Eingemachte. Ja, da sind wir heute mit der 5. Episode. Der Nicola grinst wie immer vor sich an. Und er kann es nicht mehr abwarten, bis ich ihm die entscheidende Frage stelle, wo ich ihm vorenthalten habe bis zu dem Moment, dass er weiß noch gar nicht von seinem Glück. Und zwar möchte ich von Nicola wissen, was ist wichtiger für eine Fußballmannschaft? Ein ruhiges Umfeld? Ein guter Trainer oder ein guter Mannschaftsgeist? Und ich wollte wirklich eine geistreiche Antwort von dir jetzt haben, Nicola.
Ja, wie immer, herzlich willkommen auch von meiner Seite zu unserer 5. Episode. Macht mich fast schon stolz. Ist ja schon fast ein kleines Jubiläum. Aber zurück zu deiner guten Frage. Das ist immer gut, wenn man sagt, ja, das ist aber eine gute Frage, da kann man ein bisschen Zeit gewinnen. Aber kannst du mir sie bitte nochmal stellen?
Ich habe sie mittlerweile schon wieder vergessen, weil sie so kompliziert war. Nein, ist ein Scherz. Also, was ist wichtiger im Fußball? Ein gutes Umfeld? Ein guter Trainer? Oder ein guter Mannschaftsgeist? Also für den Erfolg natürlich, logisch, sorry, müssen wir vielleicht noch ergänzen. Für den Erfolg von einer Fußballmannschaft, das ist das Allerwichtigste. Denk an unsere eigenen Erfahrungen mit einem portugiesischen Fußballcoach.
Richtig, richtig. Nein, ist ja klar, dass eben eine Kombination aus allen drei nötig ist. Und trotzdem würde ich sagen, dass der gute Trainer entscheidend ist, und zwar als Beispiel nenne ich da den Jürgen Klopp, wo dann aber eben genau auf die anderen zwei Faktoren auch noch gewirkt hat. Also der hat ja die Strukturen beim FC Liverpool dann so verbessert, dass es gestimmt hat, hat sogar ja verbessert. Ich mag mich erinnern, am Anfang, als er bei Liverpool angefangen hat, haben ja die Leute auch noch vor der 90. Minute Drang verloren und sind heimgelaufen, wenn sie in Rückstand gewesen sind. Und dann hat er ja die mal so ein bisschen aufgeklärt, wie er sich das vorstellt. Und sie sind ja dann auch mitgegangen und sind dann ja dann auch belohnt worden. Und gleichzeitig eben hat er im Verein gewisse Strukturen verändert, aber auch klar, in der Mannschaft hat er gut, dass ein guter Teamgeist herrscht und darum ist eben der entscheidende Faktor für mich der gute Trainer. Also nicht nur taktisch, sondern wo eben genau auch auf diese Faktoren dann Einfluss nimmt, die du eben auch noch erwähnt hast, die wichtig sind. Aber nützt ja nichts. Also ich würde sagen, gute Trainer ist meine Antwort mit der Begründung, die ich gegeben habe. Kannst du damit leben?
Ja, ich kann sehr gut damit leben. Ich erinnere aber nur, dass in gewissen Ländern oder in gewissen Ligen oder in gewissen Kulturen meistens so die Vereinsführung eine grosse Macht hat. Und wir haben in England das Gegenbeispiel, dort haben wir den Hauptübungsleiter ist gleichzeitig, wird ja Manager genannt und hat auch die Funktion als Sportchef, wo Transfers zu verantworten hat und kann auch quasi der, keine Ahnung, was es ist, Aktiengesellschaft GmbH, für die Profimannschaft zuständig ist, kann er auch den Marsch blasen und kann sagen, unter diesen Umständen kann ich nicht arbeiten. Und meistens ist so viel Geld rum, dass das dann auch irgendwie realisiert wird, oder? Also, das heißt, er kann relativ kurzfristig, sagen wir mal, im Halbjahresrhythmus kann er massiven Einfluss nehmen oder auch was Trainingsgelände angeht und die medizinische Unterstützung und Steuerung, Belastungssteuerung der Spieler, kann er halt viel mehr Einfluss nehmen. Und das ist zum Beispiel in Deutschland gibt es auch so Vereine, wo der Trainer relativ eine gute Position hat und mächtig ist, Führungsstruktur, sondern hat dann vielleicht mehr mit. Ich finde, bei Bayern hat eigentlich der Trainer relativ gute Position, wenn er quasi nicht von diesen Altvorderen, von diesen erfahrenen Ehrenpräsidenten kritisiert wird, hat er auch relativ große Macht, oder? Bei Bayer Leverkusen zum Beispiel, ist auch so ein Verein in Deutschland, hat der Trainer auch immer relativ große Macht gehabt, habe ich gefunden. Also wenn ich das verfolgt habe, also das geht zurück hinter der Xabi Alonso, auch die früheren Trainer haben relativ eine große Macht gehabt. Sagt sich der Rolfes dort, Sport, was ist der Rolfes? Manager, Sportchef, Geschäftsführer. Seit er dort ist, habe ich das Gefühl, dass er ein bisschen mehr Einfluss nimmt, weil er denkt, er hat da Ahnung vom Ganzen und dann muss quasi der Trainer irgendwie, Trainer ist dann doch unter dem Rolfes, aber es hat auch schon Phasen gegeben bei Leverkusen, wo der Trainer eigentlich der wichtigste Mann war, steht im Sportlichen und auch ein bisschen können bestimmen, was geht. Beim SC Freiburg haben wir das ja gehabt, den Lieblingstrainer, oder? Der hat ja quasi faktisch eine grosse Macht gehabt, weil er einfach den ganzen Laden gekannt hat und auch die Vereinsführung gewusst hat, also er ist jetzt wirklich der, der mit Leib und Seele versucht, das Beste rauszuholen aus dem Ganzen, auf eine menschliche Art und Weise. Der hat auch faktisch eine höhere Macht gehabt. Wir kennen den FC Heidenheim, also ich war ja dort auch im Stadion, vor Jahren schon. Und der ist so lange der Trainer, der Typ, der Schmidt, oder? Also der hat auch gewisse Macht. Also nicht, er hat eine faktische Macht, aber rein so vom Organigramm, von der Organisationsstruktur her, könnte es natürlich auch jederzeit absagen. Aber in England hat der Trainer in der Premier League und auch im Championship oder auch in der dritthöchsten Liga, die haben einfach also nicht absolutistische Macht wie den König, aber die können schon sehr, sehr viel bestimmen. Ja. Es gibt sehr wenig englische Vereine mit einem Sportchef, oder? Also wo überhaupt in der Öffentlichkeit zutage tritt und etwas darf sagen, oder?
Ja, ich glaube auch, es geht dann auch um Verantwortung. Aber genau, er kann sich die Mannschaft so zusammenstellen, wie er es für richtig hält. Stimmt dann ja dann hoffentlich auch überein mit so, wie er spielen will. Und das ist eigentlich erfolgsversprechender als ein Verein, wo quasi, also ich bin mit allem einverstanden gewesen. Ich finde auch eben der SC Freiburg, hast sehr ein gutes Beispiel genannt, wo genau, so wie beim FC Liverpool, du auch als Zuschauer mitbekommen hast, dass das so läuft. Das Gegenbeispiel, wo mir in den Sinn kommt, ist damals der Felix Magath gsi, wo ja bei Schalke das englische Modell ja eigentlich hat dürfen ausführen und wo er dann aber gegangen ist oder gegangen worden ist, dann hat es einfach irgendwie 30 Spieler vorig im Kader, wo eigentlich ja quasi dann hast du müssen fast mit einem grossen Abschreiben dann weiter vertuten und das ist wahrscheinlich auch einer von den Gründen, warum der Schalke finanziell nie auf Rosen bettet. Seither, oder? Also das Risiko ist dann einfach grösser, wenn du dann den Trainer wechselst, dass dann einfach mehr Geld in die Hand musst nehmen musst, um das wieder anders zu machen. Höchstens, du findest dann einen Trainer. Eben darum ist auch Kontinuität beim SC Freiburg als Beispiel so wichtig, oder? Weil dort hast du eigentlich dann den Streich können, eben mit dem, wie heisst der jetzt, der jetzige Trainer von Freiburg?
Das ist das Spiel, ja, Julian Schuster.
Genau. Und eben, genau. Das macht es ja durchaus, eben, das ist einfach perfekt, oder, wie die das früher immer gemacht haben und nachher quasi auch sogar den Übergang mit einem Trainer dann gefunden haben, wo natürlich aus einem eigenen Biotop kommt und das dann einfach fast 1:1 weiterführt und nicht irgendwie gefunden hat, ich brauche jetzt 15 noch Einspieler und 15 müssen wir dann quasi vertschuten. Also von dem her.
Aber der hat ja jetzt die Machtposition noch nicht, wo der andere gehabt hat. Also die rein faktische, wie sagt man, Führungsmacht, oder? Also das heisst, dass sein Wort das Wichtigste war eigentlich, oder? Bezüglich der sportlichen Entwicklung.
Braucht Cimbora ja nicht, wenn alle am gleichen, gleichen Strich ziehen. Und ich mag mich auch erinnern, beim SC Freiburg ist es ja mal so gelaufen, ist ja nicht wirklich so gewesen, dass der Christian Streich irgendwie Spieler gesucht hat, sondern er hat ja da mit dem Hollerbach und mit dem Seier zwei Leute gehabt, die er zu 100% vertraut hat, wo er auch mit dem Hollerbach hat er ja, Hollerbach hat er vielleicht nicht geheißen, aber etwas anderes. Du weißt vielleicht, was ich meine, auf jeden Fall der, der mit ihm mal in der WG gewohnt hat, wo ja dann der Sportchef sozusagen war und der hat ihm dann quasi nicht von Anfang an mit ins Boot genommen, wenn er einen Spieler irgendwo entdeckt hat, sondern erst mit der Zeit und der hat genau gewusst, was der Christian Streich für einen Spieler möchte oder braucht. Und von dem her ist einfach die Zusammenarbeit so top gewesen, dass du das eben auch ohne Macht wie sagen wir, Macht nicht das hast du so können machen. Also das ist ganz ein gutes Beispiel, SC Freiburg. Zufälligerweise.
Ja, also eben, du hast schon gut, du hast sehr gut beantwortet, also ich wollte nochmal darauf zurückkommen. Wenn der Trainer entsprechend kann wirken, dann tut er quasi, wie soll ich sagen, den Acher pflügen, dass Erfolg eher möglich sind, würde ich jetzt mal sagen. Und die Mannschaft in meinen Augen, und das ist jetzt quasi das, was ich jetzt noch hinzufüge, die Mannschaft muss ja quasi auch miteinander können sich auf den Weg machen, oder? Also das heisst, vielleicht muss der Trainer auch nicht nur seine Idee durchsetzen, sondern dass es eine Mischung ist aus dem, was möglich ist mit der Mannschaft, mit der Idee vom Trainer anzufangen. Also nicht, dass der Trainer muss das auf die Mannschaft anpassen, sondern dass es quasi dann das Produkt ist aus beiden muss. Also ich sehe die Mannschaft eben auch immer in der Pflicht, oder? Das hat man heute gesehen, oder? Also ich wollte damit auch die Überleitung machen, das war Absicht. hast du heute Manchester United gesehen?
Ich habe gesehen, dass 2:2 gemacht hat, aber ich habe Gold noch nicht gesehen. Aber etwas
Kleines. Und sie hätten können gewinnen, also sie sind also sind bereit gewesen, um die zu besiegen. Also nicht locker, aber sie haben die Chance gehabt, zum gewinnen gegen Liverpool.
Ja. So ist der Fußball. Wir hätten ja voll auf Liverpool gesetzt. Und eben, es ist eigentlich nie, dass du einfach kannst von den letzten 3-4 Spielen ausgehen und dann einfach genau schon weißt, was kommt, weil eben ist unberechenbar unser Fußball. Also in dem Fall ist Liverpool sogar mit einem Punkt gut bedient.
Ja, definitiv. Und dann ist eben die grosse Frage, was ist in dem Spiel vorher bei Manchester United? Tut die Mannschaft nicht so gut gelaufen, dass die ihr Potenzial nicht haben können, so auf den Platz bringen? Ich sage mal, Manchester United hat nicht das volle Potenzial ausgeschöpft, aber es ist wie, die sind im Kopf wie Austausch gewesen. Ich weiß nicht, wie soll ich das beschreiben? Du kannst es vielleicht
besser erklären. Amorim hat doch eben auf mich gehört, was ich das letzte Mal gesagt habe, dass er sich langsam muss Gedanken machen, wie er Turnaround schafft und so, wie es aussieht. Ist dir etwas aufgefallen, was er irgendwie gemacht hat, wo in die Richtung geht? Also etwas, was eben, ist das nur psychologisch gewesen oder hat er auch taktisch vielleicht etwas geändert?
Ich glaube nicht, dass er taktisch etwas geändert hat, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl gehabt, die sind einfach bereit gewesen und keine Ahnung, die haben mehr miteinander gespielt. Also vielleicht ist es das Kooperative, also das Miteinander etwas machen, viel stärker gewesen als jemals zuvor in der letzten Woche.
So wie es aussieht, fängt sein fußballische Denken vom Amorim langsam anwirken bei Manchester United. Und,
ja, er hat auch im Spiel geflucht übrigens. Er hat geflucht. Er hat wirklich das auch angesprochen. Er hat gesagt in den Interviews, Er sei mega hässig auf die Mannschaft.
Weil er unzufrieden ist mit dem 2-2.
Nein, eindeutig gesagt, er sei zufrieden mit dem Spiel, aber fragt sich, was in dem Spiel vorher überhaupt war, also was nicht passiert ist. Ja. Und hat das in die Öffentlichkeit gereicht, hat das quasi wie als Appell gerichtet an die Spieler. Also anscheinend könnt ihr besser spielen, was ist denn in dem Spiel vorher gewesen?
Also didaktisch sehr ein cleverer Zug da vom Amori, in dem Fall auch nach dem Spiel. Also er wird das Spiel sehr gut vorbereitet haben, aber eben auch macht sich wahrscheinlich auch Gedanken, eben, was er, finde ich ganz gut, dass er so etwas sagt. Hat sich so quasi Gedanken gemacht, was kann ich Intelligenz erzählen nach dem Spiel, wo dann quasi auf die Spieler gewisse Wirkung hat für die Zukunft. Kannst du dir mal vorstellen?
Ja, ich weiß ja nicht, inwieweit die Spieler die Medien konsumieren. Das ist einmal so eine Frage für mich, das könnte ich dir das nächste Mal als Frage stellen. Was muss ich als Fußballer machen? Muss ich mich völlig abschotten von der medialen Wirklichkeit? Oder soll ich die ganzen Medien konsumieren, damit ich nachher meine Leistung kann anpassen kann, wenn ich schlecht bin, dass ich besser werde, dass ich dann draus komme, was ich falsch gemacht habe? Oder soll ich mich einfach konzentrieren auf das, wo der Trainer sagt und auf mich selber? Oder? Also das ist auch so eine interessante psychologische Frage, oder? Für ja, wo wir auch ewig analysieren.
Wenn du jetzt da bei GC ein Star wärst, würdest du da die Medien konsumieren oder nicht?
Also wenn ich jetzt GC, gutes Beispiel, sehr gut eingefädelt, wenn ich GC-Spieler wäre, würde ich überhaupt auf nichts los, was in den Medien steht. Null.
Ich auch, genau gleich. Ich würde, die Zeit würde ich anders nutzen und würde zum Beispiel gezielte Videoanalyse mit dem Videoanalyst machen oder mit dem Trainer und so mich probieren zu verbessern. Ich finde, da kommt mir gerade ein gutes Beispiel, der Mario Gomez in den Sinn. Wenn der mich so 3, 4, 5 Spiele nicht getroffen hat, sind ja dann eben da die Medien, also die Journalisten dann mit der Frage...
Der ist verrissen worden, immer.
Stimmt, ich frage sie, oder wieso tüpfen sie nicht, dann tüpfen sie wieder. Und er hat immer so cool geantwortet, immer gesagt, ich weiß genau, das gehört... Das ist immer so, man hat so Phasen, da trifft man halt 3, 4 Spiele nicht und das ist als Stürmer völlig normal und ich lasse mich nicht aus der Ruhe bringen und ich finde, das hat er so geil gemacht und es ist auch authentisch gewesen, hat dann also auch nicht biebert bei der Antwort und dann hast du ihn wirklich auch angenommen und dann ist es wirklich auch so gewesen, dass er beim nächsten Spiel vielleicht 3 Goal geschossen hat und alle sind dann ruhig gewesen. Also von dem her, ich glaube, er ist auch einer gewesen, wo die Medien dann nicht auch noch privat konsumiert hat, nachdem dass er ja schon die dumme Antwort haben müssen im Interview, also die Frage beantworten. Von dem her würde ich es genauso machen wie du. Ich würde das gar nicht konsumieren. Und wenn du dann sagst, ich konsumiere es, dann in welchem Umfang? Also von dem her, also die Zeit kannst du wirklich anders nutzen, weil das bringt dir ja auch nichts. Ich meine, wenn du realistisch genug bist mit deiner Leistung, und wenn du ein gutes Verhältnis hast mit dem Trainer, der dann vielleicht dir gewisse Inputs gibt, was kannst du besser machen, dann bist du auf einem guten Weg. Dann brauchst du das nicht, dass du das nochmal 7-mal in verschiedenen Zeitungen lesen tust. Bin ich bei dir, Linus?
Ja.
Also etwas Kleines soll ich noch wieder anführen, genau vorher, das ist vielleicht auch kein Zufall, dass der FC Brentford, wo wir ja jetzt ein bisschen auch ein bisschen schauen, wie die das machen, aber auch eben der SC Freiburg, also die sind ja für ihre Mittel ja beide relativ erfolgreich und was die eben vielleicht auch viel mehr machen als andere Vereine, ist, sie schauen einfach auf Charaktere, also bevor das ein Spieler verpflichtet wird, der wird also wirklich auch noch seinen Charakter durchleuchtet. Oder ich sage jetzt mal, der SC Freiburg würde nie den Balotelli anstellen. Nie, oder? So ein Typ. Oder, ich weiß nicht, wer kommt da in Sinn? Ja, einfach so Spieler, wo irgendwie nicht voll beim Fußball sind zu 100%. Ich glaube, das ist schon mal ein Killer-Kriterium bei so Vereinen, die dann eben aus wenig oder aus weniger als andere Vereine so Erfolg haben, die haben sicher eben auch auf Charaktere geschaut. Und das hat ja nur positive Eigenschaften, weil nachher hast du weniger Lampe in der Mannschaft, hast du weniger Lampe in der Mannschaftsführung, hast du weniger Lampe auf dem Platz, hast keine, ich sage jetzt mal, möglichst unnötige gelbe und rote Karten. Und von dem her, also ein Vini würde
Brandt. Hast du keine schlechte Vorbilder?
Ja, richtig. Genau, so ein Vini wäre jetzt einer von der heutigen Zeit, wo die Verein, auch wenn er so gut ist, nicht würde nehmen, weil es einfach nicht reinpasst. Und wenn du auf das schaust, dann hast du eben auch gute Erfolgschancen. Das wollte ich noch zum Punkt vom Anfang hinzufügen.
Aber den Vini haben sie schon müssen holen, Real. Also es ist schon logisch, dass sie geholt haben. Also wenn man den nochmal...
Eine andere Sphäre, eben die können sie ja quasi mit dem vielen Geld könnt ihr das anders handhaben. Die sind ja nicht darauf angewiesen, dass quasi aus weniger mit den Grossen können mitheben. Die sind ja die Grossen, Real. Und da habe ich übrigens ja das Wochenende, ich glaube, das Spiel hast du sogar noch richtig getippt.
Welches?
Valencia Real. 1-2.
Ist es 1-2 ausgegangen, wirklich? Ich weiß gar nicht, ich habe es nicht angeschaut.
Das habe ich eben angeschaut und was ist dort wieder mal interessant gewesen? Also das ist einfach, in einem Spiel ist einfach alles drin gewesen, was im heutigen Fußball so falsch läuft. Wahrmäßig oder auch nicht. Also der Penalty,
wo Real... Gut, oder wie?
Ja, so teilweise und dann einfach nachher Goal. Aber die Schlussphase habe ich vor allem geschaut. Ich sage jetzt auch warum, weil es nämlich kurz vor Schluss 1-1 war. Und ich kann denken, dass wahrscheinlich Real noch eine macht. Aber vorher war ja Valencia 1-0 in Führung gewesen. Und dann kommt Real ein Penalty über, wo einfach den Mbappé in den 16er reinläuft und dann ein bisschen trippelt, macht und tut. Und irgendwann hat es angebracht, dass sich beide mit den Beinen vom Verteidiger gekreuzt haben oder berührt haben, ist dann umgekehrt und hat dann einen Penalty bekommen. Eben, genauso wie der moderne Fußball halt so läuft. Zufälligerweise für den grossen Club. Die kleinen Clubs kommen zu Penaltys. Also Valencia hätte die gleiche Szene im 16 wahrscheinlich keinen Penalty bekommen. Aber Real hat ihn dann bekommen. Hat ihn dann aber mit dem Bellingham verschossen. Und dann ist es 1-1 gekommen. Und dann hat Vini, wie Scharmützel kam mit dem Goli. Der Goli hat ihn leicht geschupft und der Vini hat nachher den Goli leicht am Nacken gekippt, als Revanche, kann man sagen. Aber es ist eigentlich beides, hätte schon absolut geil gegeben. Und dann ist es gegangen. Aber nein, der Goli ist dann, musst du dir vorstellen, er hat ihn einfach so ein bisschen am Nacken gekippt. Also, und dann ist der Goli aber natürlich umgekehrt und ist am Boden geblieben wegen dem. Und dann
der Goli?
Der Goalie wahrgegeben und dann hat der Vini eine Rote bekommen. Dann durchgedreht, hat dann vom Rüdiger wirklich müssen in die Katakombe fast reingerührt werden, weil der ist fast am Durchdrüllen gewesen. Und dann ist 1-1.
Das war immer noch 1 für Valencia gewesen, bis zu dem Zeitpunkt.
Das war 1-1 gewesen. Das war 1-1 gewesen. Und dann haben etwa noch 10 Minuten gefehlt und Nachspielzeit natürlich irgendwie 6 Minuten. Keine Ahnung, ob das jetzt berechtigt war oder nicht, weil wir nicht das ganze Spiel gesehen haben. Aber auf jeden Fall, ja, es ist, hat wirklich nach einem 1-1 gesehen. Und Valencia hat dann hinten rumgekügelt, schon minutenlang. Und es ist wirklich alles eigentlich, hat noch 1-1 ausgesehen. Und dann hat aber ein Verteidiger einen schlechten Pass bekommen und hat dann einen schlechten Pass am Goalie gemacht, wo dann einfach quasi voll im Lauf war vom Bellingham, der dann allein in der 95. oder 96. Minute auf den Goalie läuft und sie reinschiebt. Und so hat dann Real Madrid 2-1 gewonnen in Valencia. Aber eben mit allem Drum und Dran, was im heutigen War-Fußball so alles dabei ist. Eben mit dem, ich sage jetzt mal, geschenkten Penalty und mit der roten Karte gegen Real, die aber eben provoziert war. Durch das, dass der Goalie dann einfach am Boden, sich am Boden rührt, oder für eigentlich sehr wenig. und das ist einfach das Problem, oder? Wenn jetzt einer geschupft wird oder gefault wird oder Tätlichkeit überkommt, dann ist er eigentlich gezwungen, dass er eine Szene macht, weil sonst heisst es ja, oh, nein, es ist zu wenig für irgendetwas. Aber wenn er am Boden liegt und am Boden bleibt, dann schaut der VAR und dann sagt, ja, es ist ja ein Kontakt da oder es ist etwas gewesen und darum gibt es eine rote. Also du bist eigentlich ja gezwungen, um die Show-Einlage produzieren als Opfer, sage ich jetzt mal, weil sonst wird der andere nicht bestraft und das kann ja nicht richtig sein. Da müssen Sie irgendeine Lösung finden, weil sonst nimmt das Auswüchse, aber das werden Sie ja nicht. Sie sind ja gerade froh, weil das gehört ja dann auch zu den Emotionen, wo Sie ja das Gefühl haben, gewisse Leute, dass das ja der Fußball schöner macht. Ja, das ist das eine Spiel, das ich ein bisschen verfolgt habe. Du hast ein Menü verfolgt, hast gesagt. Hast du sonst noch irgendein Spiel
Ja, ich habe
gesehen?
natürlich Brighton Arsenal geschaut und bin natürlich enttäuscht gewesen, dass Arsenal dort nicht hat können zuschlagen.
Unentschieden wurde,
Wie
oder?
viel?
Wie viel unentschieden
1-1 am
wurde?
Schluss, ja, 1-1. Sie haben ja den 17-jährigen Flügelstürmer haben sie gesetzt, Arsenal, und der hat gerade das Goal gemacht dann, ziemlich am Anfang. Und Arsenal ist aber nicht sehr griffig gewesen, weil wie heißt der Norweger, der Ødegaard ist ja kränklich gewesen, den haben sie draussen gelassen, im Mittelfeld. Und der Martinelli haben sie draussen gelassen, der Flügelstürmer. Und stattdessen haben sie 17-Jährige drin gehabt. Und sie haben irgendwie, der Hürzel hat die Brighton hat so gut eingestellt, dass die gut in den Räumen gestanden sind und schnell kontert haben. Ich habe zum ersten Mal den Mittelstürmer da gesehen von Brighton. So bewusst, so einen, ich glaube, es ist ein Südamerikaner, ich bin nicht sicher. Müsst ihr mal anschauen, ihre Mannschaftsliste. Und der ist sehr ein eleganter Spieler und auch einer, der sich schnell gehen lässt und so.
Pedro muss das sein, der wo das Goal geschossen hat.
Ja, genau. Und dann haben sie halt einen Penalty bekommen, weil der Arsenal-Verteidiger in der zweiten Halbzeit da nach der Pause einen Kopfstoß gemacht hat, haben eigentlich den Ball wegköpfen und wie heißt der? Pedro João? Oder João Pedro?
Der João Pedro.
João Pedro hat sich dann so seitlich da vor der 16er-Linie, im 16er-Innen, noch rüber bewegt und dann, ich weiß nicht, Saliba ist es, glaube ich, wenn es recht ist. Ja, er oder der Gabriel, einer von denen beiden, trifft ihn irgendwie am Hals, im Kopf statt der Ball und dann haben die einen Elfmeter gekriegt und der hat ihn nachher lässig reingemacht, den Ball, der João Pedro, oder? Und.
Aber das ist ja jetzt bei unserem Lieblingsthema, ist das jetzt ein Kontakt oder ein Foul? So wie du beschreibst, ist es eben schon ein Foul
Es
gewesen.
ist, sie haben den VAR natürlich eingesetzt. Ich bezeichne es als Foul. Du darfst natürlich nicht mit der Stirn in den Hals von der Stürmerin.
Ja.
Und es ist gut, dass der VAR eingesetzt haben, weil der Schiri hat nicht sofort gesehen, was genau vorgefallen ist. Und der hat sich einfach am Boden gewälzt. Und ich habe auch im ersten Augenblick gedacht, du scheiß Simulant, oder? Aber es ist gar nicht das gewesen. Wirklich, er ist wirklich getroffen worden, weil der andere ist einfach zu langsam gewesen und mit dem Kopf einfach in den Hals, innen statt auf den Ball, oder?
Ja, das ist, so kennen wir unseren Fußball führen. Das ist einfach ein Foul und das ist ein Penalty. Aber genau, das ist der Unterschied zu einem Kontakt, den ich vorher erwähnt habe beim Mbappé, wo das ja eigentlich nicht nötig sollte haben, so Penalties überzukommen. Übrigens ist mir dann aufgefallen, in der Schlussphase, etwa 3 Mal ist das Dribbling gegangen und ist nicht durchgekommen. Ist ein bisschen peinlich gewesen. 3 Mal.
Wählen?
Also der Mbappé jetzt, ich bin wieder ein bisschen zum
Ah, jetzt bist du
Real-Spiel.
wieder bei Ding,
Ja,
okay.
ich bin wieder bei Brighton Arsenal. Was würdest du sagen, gefühlsmäßig, wie viele Chancen hat jemand, also wegen unserem X-Wert-Goal von letzter Woche, wie viele Chancen hat jemand Brighton gehabt?
Echte Chance.
Ja.
Etwa 5 Chancen haben sie gehabt.
Und Arsenal?
Arsenal hat schon mehr gehabt. Die haben um die 10 bis 12 Chancen gehabt.
Also lustigerweise ist der XG-Wert von Brighton 1,77 und der von Arsenal 1,81. Also der
Ja,
Wert.
das heißt, die Wahrscheinlichkeit von diesen Chancen von Brighton ist sehr hoch gewesen, dass sie eine machen können.
Richtig. Eben und darum habe ich
Ja.
dich gefragt. Genau das zeigt
Arsenal hat
Arsenal.
mehr Chancen gehabt, aber vielleicht dann ein paar Prozent weniger
Genau.
erwartungswert, oder? Dass das reingeht.
Genau, am Schluss ist nämlich etwas ausgeglichen, oder? Und am Schluss ist doch wirklich 1-1 geworden und der
Also eigentlich
Rest
hätte es
ist.
müssen 1 zu 2 sein, wirklich. Also als neutraler Beobachter hätte ich jetzt gesagt, Arsenal müsste das Spiel eigentlich gewinnen.
Richtig, und das bestätigt ja das, was du letzte Woche gesagt hast, dass Arsenal auch in dem Spiel quasi weniger Goal geschossen hat, als erwartet hättest müssen, weil sie sind ja eben um 0,8 drunter.
Ja, richtig, genau. Jetzt haben wir wieder das Beispiel gut, ja. Danke.
Bitte. Du, wenn wir schon in
Ja.
England sind, wir haben ja letzte Woche ein bisschen Thematik aufgemacht mit der Überraschungsmannschaft Nottingham Forest. Und
Genau, wir haben ja noch nichts so Bescheid gewusst darüber und deswegen haben wir uns ja Zeit gegeben, uns zu informieren.
das habe ich auch gern gemacht. Ich weiß nicht, was hast du so ein bisschen herausgefunden?
Also, ich habe herausgefunden, und zwar, ich habe nicht so viel Zeit gehabt, ich habe so 8 Webseiten mir aufgemacht, die ich dir noch geschickt habe, glaube ich, vor ein paar Stunden. Und dort drin habe ich einfach gelesen, dort, wo sie aufgestiegen sind, sie haben einen jahrelangen Trainer gehabt, wo sie, mit dem sie aufgestiegen sind, wohl. Das habe ich gelesen. Mir fällt der Name jetzt gerade nicht mehr ein. Und sie haben in dem Zeitpunkt drin, wo sie, also im Mai, wo sie gewusst haben, sie steigen jetzt auf, oder? 2022 ist das gewesen, oder? Habe ich es richtig im Kopf, ja?
Ich hätte jetzt gesagt, das Jahr.
2022 sind sie aufgestiegen.
Ich hätte jetzt gesagt, das Jahr später, 23. Und sind dann
Ich meine
23,
zwei.
24 ist die erste Saison gewesen. Aber. Ja, aber das finden wir noch raus. Und dann, was ist gewesen?
Dann hab ich etwas darüber gelesen, dass der Verein ja irgendwie einem griechischen Multimilliardär gehört.
Aha.
Und dass die am Anfang von der Saison dort, wo sie aufgestiegen sind, 160 Millionen Pfund investiert hat in Spielerkäufe.
Okay. Stephen Reed müsste Trainer gewesen sein.
Kann sein,
Okay,
ja.
mit dem Geld spielt eine Rolle, kann man es ein bisschen so sagen.
Und was ich noch sagen kann, ist, dass sie natürlich, ja, sie sind 2022 aufgestiegen, ich habe jetzt geschaut, gell?
Okay. Ist das doch
Genau.
jetzt
Und was
mal?
noch gesagt haben, ist, dass natürlich der Trainer, den sie jetzt haben, einen mega Einfluss hat auf ihr Umschaltspiel. Das ist das, was ich noch sagen kann.
Okay, jetzt haben wir ein bisschen taktisch
Und
inne.
der Chris Wood, wo wir auch schon drüber geredet haben, gell, so heißt er, glaube ich, der neuseeländische Stürmer, oder? Neuseeländer oder Australier, bin ich mir sicher.
Ist gut. Tönt vernünftig aus.
Neuseeländer.
Schon.
Dass der halt einen mega Lauf hat, dass sie den gut anspielen und dass der bekannt ist als Vollstrecker. Und er noch nie so gut war wie dieser Saison.
Stimmt, das ist ein Neuseeländer. Ich habe immer gedacht, es ist ein Engländer vom Namen her, aber nein, es ist ein
Nein.
Neuseeländer. So
Genau.
quasi Nachfolger von Winton Roper. Winton. Der Christopher Chris Grant Wood, Jahrgang 91, in Auckland geboren. Ja, ich bin die Sache ein bisschen anders angegangen. Ich habe ein
Also es sind ja so
Taktik.
einfach so Eckpunkte, wo mir aufgefallen sind.
In dem Fall ist es die dritte Saison jetzt, wo sie in der Premier League sind. Ich das Gefühl, sie erst letztes Jahr, aber nein, in dem Fall schon die dritte. Eben, es ist ein Traditionsverein, die sind ja auch irgendwann mal Meister geworden in ihrer Geschichte, sogar einmal Meistercup-Sieger.
Ja,
Das ist
ist
so
etwa
60.
40 Jahre her.
Ja, also schon länger her, genau. Sind jetzt eben vor 2 Jahren dann aufgestiegen. Und wo du es taktisch ein bisschen angesprochen hast, eben da der neue Trainer, der jetzt seit in dem Fall letzte Saison hat er schon gehabt. Ja. Auf jeden Fall eben der Nuno Espirito Santo, der ja bei Tottenham war, der spielt ein 4-2-3-1. Das heisst, eben mit zwei defensiven Mittelfeldspielern vor der Abwehr. Also der Viererabwehr plus noch zwei Sechser, die abdecken. Ein Stürmer, eben der Chris Wood. Und was gegenüber der letzten Saison eklatant positiv sie kommen viel, viel weniger Goal über. Sie sind jetzt im Moment die zweitbeste Abwehr Ja. Dann nur ein Goal mehr bekommen als Liverpool. Liverpool hat 18 bekommen, sie haben 19, also zweiter Platz. Letzte Saison haben sie abgeschlossen als fünftletzte in dieser Tabelle, sagen wir jetzt einmal. Also brutal, brutale Steigerung auch auf der Goalie-Position. Da haben sie einen belgischen Nazi-Goalie, gerade der Ersatz-Goalie hinter dem Courtois. Und zwar heisst der Mats Sels. Mhm. Und auch da sind zufälligerweise die Expected Goals erwähnt worden, wo sie letzte Saison minus 17 gehabt haben. Also sie haben 17 Goal quasi zu viel bekommen. Weil eben die Abwehr und der Goalie vor allem angeblich nicht so gut gewesen sind. Im Moment haben sie das plus 1. Das heisst eben, auf der Defensiv, sie stehen eben auch kompakt. Das ist so ein Credo vom Nuno Espirito Santo.
Und sie schalten schnell um, wenn sie in Angriff gehen.
Schnell um, richtig, das habe ich mir ausgeschrieben. Und vor allem auf der linken Seite sind sie mega stark mit so einem Brasilianer, der von hinten her mit dem, und das wäre der Morato, also nicht der Morata, sondern der Morato, zusammen mit dem Hudson Odoi auf der linken Seite. Fast 50% der Angriffe sind über links. Und eben mit dem Chris Wood vorne, wo mit pure geil angespielt wird, aber auch in der Ballbehandlung im Moment einfach phänomenal ist. Eben das eine Goal im letzten Spiel gegen Everton ist ein langer Ball auf den Chris Wood. Er tut sie mit dem Kopfball am Mitspieler weiterleiten und der Mitspieler gibt ihm sie wieder zurück mit dem Kopf. Das heisst, ein Doppelpass mit dem Kopf. Und nachher hat sie den Chris Wood noch über den Goalie geguckt. Also eigentlich eine Riesenkiste für einen Underdog. Und das zweite Goal war ja dort in Everton, wo sie 2-0 gewonnen haben. Das zweite Goal war dann gegen den Schluss so ein Konter, gewesen, wo dann aber der Gibbs White, also Doppelname, Gibbs-White, den Ball überkommt. Und dann der noch irgendwie noch so mit einem Hacketrick sich noch auf den richtigen Fuß leid und dann so reinschiebt gegen den Pickford. Also, sie haben zusammen noch mit einem ganz guten Mittelfeldspieler, mit dem Elliot Anderson, haben sie also einen guten Goalie, einen guten Verteidiger, mit dem Hudson Odoi und mit dem Anderson, den ich jetzt erwähnt habe, zwei gute Mittelfeld, Minimum plus noch einen guten Stürmer. Also sie haben eigentlich eine gute Achse. Und eben durch das geniale unvorhersehbare, schnelle Spiel gerade vorne, sind sie also im Moment total auf der Erfolgswelle an dritter Stelle im Moment. Also mega, mega. Und was auch noch gemacht haben, sie haben schon 5 Goal mit Weitschuss gemacht. Mhm. Also eigentlich, wie soll ich sagen, man hat fast ein bisschen einfache Mittel, aber mega effektiv.
Also ich habe noch eine Information für dich, die vielleicht interessant ist. Sie haben es geschafft, in 2 Jahren 140 Spieler zu engagieren.
Ist das und die dann weiter auslehnen, oder wie?
Keine Ahnung, also die sind wieder weg oder ausgelehnt. Und sie haben zuerst Portugiesen beschafft.
Ja.
Dann haben sie Franzosen beschafft. Und erst seit die Engländer reingeholt haben, ist es wieder erfolgreich.
Ja.
Klingt komisch, aber das
komisch, hat irgendein aber
Sport, irgendein Sport so ein Sportjournalist hat das geschrieben, also es sei irgendwie sehr komisch, so, dass das jetzt plötzlich funktioniert. Und sie machen das fest aber an der Person vom Trainer, wo einfach ein klares Spielsystem der Mannschaft verpasst hat, plus immer auf die gleichen Spieler setzt, auch wenn einer jetzt nicht fit ist oder so, dass nachher auch ein Ersatzmann ist. Also der hat jetzt einfach seine 20, 22 Leute, die regelmäßig spielen, oder? Auf diesen Positionen und anscheinend sind die jetzt eingespielt.
Ja. Also wenn sie das halten können und stell dir mal vor, die können in die Champions League geben, dann hat sich die ganze Investition ja dann auch, dann fängt sich die auszahlen. Ich bin gerade am überlegen, ob das ein bisschen Manchester City-System ist, dass du einfach unglaublich viele Spieler hast, wo du kannst, sag jetzt mal, mit dem kannst du auch ein bisschen das Financial Fairplay umgehen, was ja Manchester City gemacht hat. Und du wirst, wenn du Geld hast, wo du eigentlich willst investieren, aber nicht darfst, dann kannst du vielleicht so das irgendwie ein bisschen umgehen, oder? Und hast dann quasi noch Zusatzeinnahmen. Also ist eigentlich wie eine Anlage in Fußballspieler. Wenn du ein gutes Scouting hast und eben so Beziehungen hast wie Manchester City, wo ja scheinbar in Afrika, ich weiß nicht, wie viele Fußballschulen hat, dann könnte es ein bisschen in die Richtung gehen. Warum das der ist, seit 2 Jahren 130 Spieler, ist ja krass.
Also GC ist ein Scheissdreck dagegen, wenn man das lokale Beispiel mal anzieht.
Ja, ist wie eine andere Welt oder wie eine andere Sportart.
Genau. Und eigentlich die Mannschaft in der Premier League, die das ja perfektioniert hat, ist ja Wolverhampton Wanderers. Die haben das ja über die Jahre perfektioniert, oder mit Einkaufen von Spielern, wo sie nachher überall verlehnet und mit ihrer Partnerschaft mit in Italien, du weißt es.
In Italien, ich weiß, GC bis vor kurzem, aber in Italien mit.
Ist nicht Udinese?
Du könnte sie. Partnerclub quasi oder der gleiche Besitzer oder irgendwie so in die Richtung.
Ja, oder im gleichen Spielervermittler, oder? Das wäre noch die andere Variante. Oder?
Partnermannschaft.
Also ich weiß es jetzt wirklich nicht auswendig, ich habe es irgendwie im Kopf, dass die entweder mit Bologna oder Udinese irgendwie verbandelt sind.
Okay. Nein, ich möchte nicht aufbauen, aber durchaus plausibel, dass das auch dort.
Und bei Wolverhampton Wanderers ist es ja, wie soll ich sagen, noch nicht, ich weiß nicht, zwischenzeitlich sind die mal irgendwie so um Platz 10 rumgelaufen und jetzt sind sie aber, jetzt haben sie eine schlechte Phase, wo sie ein bisschen
So, jetzt sind es
tief
genau
unten sind.
gleich viele Punkte wie Ipswich Town, sie sind an 17. Stelle, der 18. steigt direkt ab, hat gleich viele Punkte, also von dem her, sie sind also genau auf dem Strich, kannst du sagen. Ja, sind auch schon besser gewesen.
Genau.
Ja, aber
Und
eben, wie.
ich möchte dich da erinnern, und das hast du das letzte Mal gesagt, dass der Trainer von Nottingham Forest zwischen 2017 und 2021 zufälligerweise Trainer war von Wolverhampton Wanderers.
Ja, richtig, ja. Stimmt. Das kann kein Zufall sein.
Also, man könnte sagen, der Trainer ist quasi der Giorgio Contini von der Premier League.
Kann man so sagen? Das kann man sagen. Ein treffender Vergleich gibt es gar
Also
nicht.
für unsere Zuhörer, Giorgio Contini, ehemaliger GC-Trainer, ehemaliger Lausanne-Trainer, bei Vereinen engagiert gewesen, wo im Hintergrund ein großer Finanzinvestor steht und Spieler durch die Weltgeschichte verschiebt, von einem Club zum anderen.
Jetzt ist er bei eBay.
Und zwischenzeitlich ist er Co-Trainer von unserem geliebten Nationaltrainer Murat Yakin gewesen. Ist die entscheidende Figur an der Europameisterschaft gewesen, wo die Mannschaft aufgestellt hat und ihnen Freude vermittelt hat und zum Erfolg geführt hat. Und jetzt bei IB engagiert worden ist. Und ja, der Schweizerische Fußballverband ist sicher gut abgefunden worden finanziell, dass die Young
Natürlich.
Boys Bern jetzt dürfen als Trainer, als Cheftrainer dürfen haben.
Und wo weißt du, dass er die Aufstellung gemacht hat?
Nein, ich sage nicht, dass er die Aufstellung gemacht hat. Ich sage, in der Nationalmannschaft ist der Co-Trainer eigentlich, also ich bezeichne das als Assistenztrainer, wie er offiziell bezeichnet wurde, sondern der Co-Trainer ist eigentlich der, der die Mannschaft trainiert und der Nationaltrainer ist eigentlich Galionsfigur, oder? Geh mal zurück zu der deutschen Nationalmannschaft, da haben wir einen Klinsmann als Hauptübungsleiter offiziell gehabt, aber es ist der Jogi Löw gsi, wo der wahre Trainer gsi ist, auch damals schon.
Das habe ich gehört, ja.
Und das ist nicht nur bei diesen zwei Beispielen der Fall, sondern in anderen Beispielen auch schon der Fall gsi, ja.
Ja, es gibt nichts zu sagen, wenn man den Co-Trainer gut einsetzt.
Auch beim Jürgen Klopp ist übrigens der Co-Trainer, der eigentlich die Mannschaft eingestellt hat und nicht der Klopp.
Wie er das gut kann delegieren kann, ich meine das jetzt mal ohne Ironie, also
Und es
absolut.
hat gewisse böse Zungen gehabt, die immer gesagt haben, ja, der Klopp ist gar nicht so gut, ist zwar ein guter Kommunikator, aber der Trainings macht, ist eigentlich der Jugo da. Entschuldigung, wenn ich jetzt sage Jugo.
Der, wo man sich nachher Buratsch, glaube ich, hat er wo man sich nachher
gebracht
hat, komischerweise, was
genau.
Das auch sehr überraschend war, ist, dass Jürgen Klopp sich mal mit einem Mitarbeiter.
Und es gibt Interviews auch mit dem Klopp, wo der Klopp sagt, er hat unglaublich viel von dem gelernt, oder? Das finde ich auch
aber der Klopp hat eigentlich immer gesagt, dass er dass eines von seinen Prinzipien ist, dass er einfach gute Leute um sich herum möchte haben und das sage ich überhaupt kein Zeichen von Schwäche. Und da finde ich, das hat in dem Fall auch geklappt und es hat auch gestimmt, also von dem er authentisch passt, passt zu ihm.
Und da sind wir wieder beim Thema, was macht der Erfolg von einer Fußballmannschaft aus? Also quasi das, was ich am Anfang als Frage aufgeworfen habe.
Ja, richtig. Auch der Nagelsmann hat ja letzte müssen quasi beantworten in der Pressekonferenz, warum dass er nicht der Trapp ist gewesen. Wieso dass er nicht den Trapp persönlich informiert hätte, dass er nicht im Aufgebot sei. Und er hat ganz gut, für das habe ich ja meine Goalie-Trainer. Also absolut richtig. Also wirklich, man muss ja nicht alles selber machen.
Genau.
Wenn du das so kannst, plausibel erklären kannst, dann hat er quasi der Journalist den ganzen Wind aus den Segeln genommen. Man muss einfach selbstbewusst genug sein, die heutige Fußballwelt. Und das Richtige machen. Und ich finde, das hat er auch in dem Fall. Ja, ich würde sagen, England, Spanien sind wir gewesen. Man sagt, in Italien ist im Moment weniger los, eben, weil da die Grossclubs sich da um den Supercup streiten. Der Finale wird Monza, Inter gegen Juve. Inter hat eigentlich erwartungsgemäß gegen Atalanta gewonnen und Juve eigentlich überraschenderweise verloren. Sorry, ich habe falsch gesagt. Der Finale ist Inter gegen Milan. Weil Juve eben beim ersten Spiel von Conceição als Milan-Trainer verloren hat. Conceição hat also mit einem Sieg, mit einem Prestige-Sieg gegen Juve können starten. Juve hat 1-0 geführt, aber Milan hat es dann in der zweiten Halbzeit, nachdem dass der Thiago Motta, der Juve-Trainer, den Vlahović rausgenommen hat, ist dann bei Juve gar nichts mehr gegangen. Also sie spielt sowieso nur mit einem Stürmer. Wenn sie den rausnehmen, dann läuft nichts mehr. Und dann hat Milan in kürzester Zeit 2 Goal geschossen, 2-1 gewonnen. Und jetzt ist also der Juve-Trainer, nachdem es der Fonseca ja vor 10 Tagen haben müssen, Milan verlassen. Jetzt ist einfach Thiago Motta bei Juve, also der zweite Portugies quasi. Der dritte wäre ja dann der, der jetzt bei Milan ist. Aber recht unter Beschuss und also bei Juve sind sie gar nicht zufrieden und die Fans sind auch nicht zufrieden, haben auch schon mit so einem Hashtag Thiago out gestartet und dort ist recht für unter dem Dach bei Juve. Und Napoli hat das können ausnutzen, durch das, was sie gespielt haben. Sind jetzt mit einem Sieg 3-0 in Florenz, sind Napoli im Moment an erster Stelle. Also dort bleibt es beim Trio Napoli, Inter, Atalanta, wo sich da den Titel wollen, unter sich ausmachen. Und ja, weiß nicht, hast du noch etwas zu Italien?
Nein, aber wir könnten zum nächsten Thema übergehen. Du hast gesagt, dass dich mal würde interessieren, was in der zweithöchsten englischen Liga so läuft gerade.
Der sogenannte Championship.
Genau, wo wieder ultra spannend ist und sich jetzt 4 Mannschaften oben abgesetzt haben, dass wir das mal genauer anschauen. Ich muss sagen, zu dem Thema, ich schaue, das verfolgt das ja, das EFL Championship. Und wir haben da Leeds, wo eigentlich vorne weg ist, wo sich schwer tut, wo ein bisschen blockiert ist, keine Ahnung, wo kaum mehr Torchancen hat, wo ein bisschen lahm ist. Dann haben wir ja Burnley haben wir da oben, Sheffield, glaube oder?
Ja,
Sheffield United, nicht Wednesday, sondern United. Und dann haben wir noch das Sunderland, oder, wo auch noch am Start ist, glaube
ich. Richtig, also
auf Platz 5 haben wir Middlesbrough, wo sich abmüht, aber irgendwie nicht
ja, ankommt. Du hast auch schon 9 Punkte gehabt zum 4.
Ja, also, aber Middlesbrough ist eigentlich gut, aber irgendwie schaffen sie immer wieder, sich selber in den Fuß zu schiessen. Also sie machen viel zu viel Unentschieden. Das ist eigentlich das, was ich ja will sagen.
Ja, weil genau. Zwischen Leeds und Sunderland, zwischen dem ersten und dem vierten, sind 3 Punkte. Also die 4...
Ja, genau, das sind näher aufeinander, ja, auf jeden Fall. Und ja, also ich weiß nicht viel zu erzählen eigentlich darüber, weil mir erschließt sich nicht so ganz, was da die Gründe sind, weil ich ein bisschen zu wenig näher dran war, wie jetzt die letzten 2-3 Wochen. Sie haben doch 3 Runden gespielt, oder? Kurz vor der Weihnachten, dann nach der Weihnachten und jetzt wieder. Also ja, also ich wüsste jetzt nicht allzu viel zu erzählen über einzelne Spieler dort oder Trainer oder so. Ich habe mir vorgenommen, dass ich mich da ein bisschen mehr wieder reinknündle.
Also was ich da gesehen, es sind ja mega viele Traditionsvereine oder eben Vereine, wo
ja, bis, vor so, kurz, ja,
oder bis vor wenigen Jahren noch in der Premier League sind, eben mit Hull City, Queen's Park Rangers, eben die ersten 4, wo du gesagt hast, oder wo man schon erwähnt hat, die sind ja eigentlich alle 4, Middlesbrough, West Brom, Which Albion ist auch Premier League gewesen, Watford auch, bis vor 2-3 Jahren Swansea auch. Also von dem her, man hat das Gefühl, da ist ein bisschen wie in der zweiten Bundesliga und mega viele Traditionsvereine.
Aber das hat sich jetzt ein bisschen unterkristallisiert, ja, dass wieder so die ehemaligen Premier League-Vereine, die auch schon zwischenzeitlich in die dritthöchste Liga abgestiegen sind, wieder am Aufkommen sind, Aufwind haben. Und ja, also es trifft sich jetzt alles da irgendwie konzentriert in der zweithöchsten Liga.
Und was würdest du sagen, das, was du ein verfolgt hast, vom Niveau her, ist das ein grosser Unterschied zu der Premier League?
Also was soll ich dazu sagen? Ich kann nicht qualifizieren zu sagen. Ich weiß einfach, dass sie in England in der zweiten Liga, der Schweiz zweite Bundesliga, eigentlich ziemlich alles reinwerfen, wo sie können. Es ist mega schnell. Und es ist technisch hochstehend. Es ist wirklich vergleichbar mit der zweiten Bundesliga. Ja, ich würde sagen ähnlich. Vielleicht sogar einfach nochmal 5 Stundenkilometer schneller als die zweite Bundesliga. Also, es ist unglaublich, was dort abgeht, ja.
Ja, und ich sage jetzt mal das, was ich ein bisschen gesehen habe, da wo ich auch ein paar Videos von Leeds zum Beispiel geschaut habe, weil sie spielen die total lässigen Stadien, so in den richtig englischen alten Fußballstadien, wo quasi vierteilig einfach sind, oder? Haupttribüne, Gegentribüne, hinter dem Goal und hinter dem anderen Goal nochmal quasi Tribüne und das Viereck. Und ja, es geht schon cool aus. Du hoffst,
ja, dass wir müssen es ja noch machen, wir haben ja das noch vor, also das heisst...
Genau, also so etwas eben schon.
So einmal nach Leeds oder einmal nach Sheffield oder... Und das Gute ist ja, wenn du irgendwo keine Tickets bekommst, das nächste Stadion ist nur 20 Kilometer weiter, die sind alle näher.
Ja, auch wenn du die Premier League schauen, kannst du probieren und dann kannst du vielleicht schauen, am nächsten Tag ist vielleicht noch in der gleichen Stadt sogar, ich meine in London sowieso, da könntest du ein schönes Programm zusammenstellen.
Also ich hätte jetzt für diese Woche hätte ich Tickets bekommen für diverse Spiele, wo ich können hingehen konnte.
In England?
In England, ja. Und zwar auf dem normalen Weg, ohne irgendwelche komischen Mitgliedschaften in so keine Ahnung, es gibt ja da bei den englischen Vereinen, das haben wir da jetzt an dieser Stelle noch nie erwähnt, oder? Wenn man direkt Tickets bei diesen Clubs beschaffen will, muss man Vereinsmitglied werden oder in so einem speziellen, zum Beispiel bei Arsenal bin ich bei dem Red Club irgendwas, keine Ahnung, Red Support.
Das müssen wir machen, ja.
Und es gibt aber Vereine, oder? Also wie Fulham zum Beispiel, als Beispiel. Ja. Fulham und West Ham, da kannst du auf der Website kannst du Tickets besorgen. Und bei also EFL Championships Club, also von der zweithöchsten Liga, hast du auch teilweise Möglichkeiten, Tickets quasi im Internet-Ticket-Shop zu besorgen. Und für Fulham hätte ich jetzt Tickets bekommen. Und selbst für Arsenal, fürs Cup-Spiel, hätte ich jetzt, die spielen, glaube ich, Cup jetzt, oder? Carabao, Liga Cup irgendwie.
Nächste Woche, es hat eigentlich traditionsgemäß nach all den
Boxen. Dort hat die
der Pokal, wie heißt der? Alles Gott, Alter. Der FA Cup ist nächstes Wochenende.
Nein, aber jetzt am Dienstag
ist Karl-Wahl-Cup. Aber es ist sicher auch FA Cup am nächsten Wochenende. Und zwar Everton als Beispiel. Aber es sind zu wenig Spiele, ja. Vielleicht hast du recht.
Also schau mal, Arsenal Newcastle ist am Dienstag am 9. Uhr, oder? Zum Beispiel.
Also die Woche.
Die Woche jetzt. Also heute ist der 5. Morgen ist der 6. Also am Dienstag. Also dann.
Am 7.
Am 7. Genau. Ja, hätte ich können. Hätte Tickets bekommen.
Ja, die haben ja so
und viel. Zwar im, und zwar irgendwie so eine 2-Ticket-Markt drin. Also das heißt, das wären einfach Tickets gewesen, die ich dann quasi weil wahrscheinlich das Zuschauerinteresse nicht so hoch ist oder von denen, die ein Saisonticket haben, hätte können dort über den zweiten Markt können, besorgen. Bei Fulham zum Beispiel für das nächste Spiel hätte ich auch im zweiten Markt Tickets bekommen. Es hat Platz gehabt, kann ich können aussuchen, weißt du, in der Stadionübersicht. Und weißt du, was ich gezahlt hätte in Fulham?
Ich schätze mal so
17 Pfund.
17 Pfund, das ist ja.
Ja.
Das ist ja voll, wie sagen wir, voll fair sozusagen.
Und nicht für 17 und für 34 Pfund hat es Tickets gehabt, die ich hätte auswählen
können. Also nicht via Gogo-mäßig, sondern eben fair, so wie es
ist. Auch jetzt Stand-up oder was auch immer da noch für andere Parasiten rum sind, Ticket-Parasiten nenne ich die. Genau. Aber ist ja wurscht. Ich wollte es nur erwähnen. Man kann, wenn man Glück hat, in gewissen Phasen von der Meisterschaft oder wenn es ein Liga-Pokal ist oder FA-Pokal ist, kommt man manchmal noch Tickets über, weil das nicht so interessant ist, anscheinend für alle.
Ja.
Kostet ja auch Geld, ist ja teuer trotz allem, oder?
Also die 17 Pfund, die du da bei Fulham gesagt hast, das ist ja absolut schon.
Also bei West Ham United bin ich neulich auf der Homepage gewesen, hätte ich ein Ticket für 50 Pfund bekommen. Für 50 Pfund.
Das ist ja auch noch voll okay.
Also für meisten schön irgendwie, nicht oben, nicht unten, in der Mitte irgendwo.
Ja, und was eben auch noch der Trick ist, wenn man sich quasi dann, wenn man zuerst herausfindet, wenn die Tickets dann online sind und wenn man weiß, dass die zum Beispiel am nächsten Dienstag, am Morgen um 10 Uhr, dann muss man dann einfach sich um 10 vor 10 Uhr schon einloggen, dann hat man auch gute Chance, dass man Tickets auf der Homepage überkommt.
Also aber das ist eher so Deutschland, wahrscheinlich Italien und so, in England ist nicht so extrem, aber
okay. Ja. Wenn man will, auf Nummer sicher gehen, dann hilft das aber sicher auch, dass es eher klappt, als wenn man sich einfach irgendwann mal einloggt und dann, nur wenn man unbedingt zum Beispiel vielleicht drei
Spuren hat. Größe hängt von der Größe vom Stadion ab, oder? Also, meine, das Gute am London Stadium und West Ham ist, sie haben ja ihre 60.000 Plätze und sie sind ja von einem kleineren Stadion in das London Stadium hineingekommen. Also, sie haben ja nicht so viele also Saisontickets, oder? Also, das heisst, sie haben mehr Platz für zusätzliche Fans.
Das ist immer eine gute Chance.
Genau.
Übrigens, wir haben ja letztes Mal ein bisschen tippen gehabt. Du hast ja, glaube ich, mal verfolgt. Du hast, glaube ich, sehr gut tippt. Du hast, glaube ich, fast alle richtig
gehabt. Also, du musst mal schauen, mal auf die Ergebnisse. Also, ich kann es dir auch schnell kurz sagen.
Ich kann dir die Ergebnisse sagen, wenn du mir das Spiel sagst. Ich kann schon mal dir. Ich gehe davon aus, dass du eben, du hast besser tippt als ich. Du hast mir ja den Zettel geschickt. Du hast sicher Real komplett richtig gehabt mit dem 2-1.
Was war bei dem Cup-Spiel von Rayo Vallecano?
Der war nach 90 Minuten 0-0 und nachher hat Rayo 1-0 gewonnen.
Haben wir beide sind wir voll daneben gelegen, komplett.
Jetzt 0-0, ja.
Dann aber haben wir Granada mit Afrika. Hast du 1-2 und ich auch 1-2 getippt?
Und es ist, glaube ich, 0-1 geworden.
Okay.
Ja, genau, 0-1.
Gut, dann Juve Milan hast du 0-0 im Elfmeterschüsse, ich habe 1-2 getippt.
1 zu 2 ist komplett richtig.
Tottenham, Newcastle hast du 3-2 tippt und ich habe 1-2 tippt. Was war das Ergebnis?
Newcastle Laguna.
Wie viel?
2-1.
Wirklich?
Ja.
Okay. Dann haben wir gehabt, Brighton Arsenal. Du hast 2-2 und ich habe 1-2 tippt. Beide daneben.
Aber das 2-2 ist quasi der richtig. Unentschieden. Es gibt einen Punkt für mich quasi.
Okay. Dann haben wir Liverpool, Manchester City, bist du noch dran? Ja. Haben wir 3-0 hast du tippt und ich habe 1-1 tippt.
Das ist ja 2-2 geworden, das war übrigens Man U, aber ist egal. Also jetzt hast du quasi den Punkt, weil du 1-1 gehabt hast.
Okay. Dann haben wir Manchester City, West Ham gehabt, du 2. Warte, du 2-0, ich 3-1. Ist 3-0 ausgegangen, oder?
Man City.
3-0.
4-1.
Ah, 4-1 sogar.
Mhm.
Okay, beide daneben. Fiorentina haben wir noch gehabt, Napoli. Du hast... Was hast du da gehabt? Ich kann es nicht lesen.
Fiorentina habe ich.
Ich habe 1-2 da tippt.
Gesehen, also tippt richtig, weil es ist 0-3 geworden.
Aha, aber ja, das Ding gewinnt Napoli, das habe ich richtig, aber das Ergebnis ist falsch. Ja,
mit einem Punkt.
Okay, alles klar. Ja, gut, das sind die 10 Spiele gewesen, oder?
Eben, du hast ja Minimum 2 Pol richtig, mit Milan und Real Madrid.
Ja.
Und so Spiel richtig tippt, also erstens. Hey, Tottenham Newcastle ist auch richtig, voll richtig, 1-2. Das ist 3 Volltreffer.
Okay, cool.
Das ist, es gibt quasi fast.
Aber du hast ja, ich wiederhole dich ja gern, oder? Also, wenn man 50% von dem Spiel richtig tippt, ist man schon ein Superstar.
Ja, da bist du ja schon. Richtig tippt hast du ja.
Das ist dein Zitat zum letzten Mal. Hast du mir gemerkt?
Ja, stimmt. Also das Mal hättest du viel Geld verdient.
Ja, und gut. Ich tippe ja nicht, oder? Ich bin ja kein Boot, wetten mal überhaupt nicht.
Drei Resultate richtig von 10 tippen, das schaffst du nie mehr. Das sagt der Wirt schon, das ist mega.
Schauen wir dann das nächste Mal. Ja, also ich glaube, wir sind schon durch mit unseren Themen heute, oder?
Ja, richtig. Ich kann nur sagen, es erwartet uns auch diese Woche noch ein paar lässige Spiele. Wie ich erwähnt habe, Montagabend das Mailänder Derby als Final von der Supercoppa. Dann ein Spiel, wo wir fast schon erwähnt haben, auch morgen Abend Wolves gegen Nottingham Forest.
Mhm.
Und dann ist eben da der Cup in England mit Arsenal Newcastle und Tottenham Liverpool.
Ja.
Und dann am Wochenende geht wieder Bundesliga los mit ein paar spannenden Spielen. Am Freitag Borussia Dortmund Leverkusen zum Beispiel.
Dann würde sich ja anbieten, dass wir die nächste Episode nach dem Wochenende machen, oder?
Ja, richtig. Hören wir uns dann wieder.
Hast du noch etwas zu sagen zum Schluss vielleicht?
Zum Schluss? Ich würde sagen, machen wir Feierabend. Und wie immer, hat es Spass gemacht, sich mit dir über Fußball zu unterhalten. Weiter so, auch im 2025. Unseren Hörern,
ja, guten Start. Wir sehen ja dann, wie das dann enden wird. Keine Ahnung. Nein, aber solange wir frisch bleiben und immer wieder... interessante Sachen ausgraben und entdecken, bleibt spannend.
So ist es. In dem Fall, wie gesagt, guten Start in die neue Woche allen.
Wünsche ich euch auch. Schönen.
Schönen.